Und das ist ja wirklich mit das Allerbeste am Jungmama werden.
Mütter müssen nicht alles und nicht alles gleichzeitig.
Puh. Und das war mein Moment, wo ich angefangen habe zu heulen.
Anna
und Anna.
Mama.
Meinung.
Macht.
Der Podcast.
Hallo Anna.
Hi Anna.
Schön, dich zu hören. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich. Die erste Folge mit tiefem Thema.
Ja.
Let's go.
Ja, ich sitze ja auch ganz gemütlich. Kind schläft nebenan. Ich bin ready to go. Ich war so ein bisschen angespannt wegen der Wahl am Sonntag. Wir nehmen an dem Freitag vor der Bundestagswahl auf. Aber ja, noch geht's mir gut. Beim Erscheinen der Folge dann vielleicht dementsprechend schlecht. Mal sehen.
Und damit auch herzlich willkommen an euch, liebe ZuhörerInnen. Willkommen bei der ersten Folge, der ersten thematischen Folge. Beim Podcast Anna und Anna, Mama, Meinung, Macht. Und zwar geht es heute um das Thema Jung und Mama. Vorab schon mal so, wie planen wir diesen Podcast, wie ist der aufgebaut? In jeder Folge wird es ein, wir nennen es Deep Dive-Thema geben, wo wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Und außenrum haben wir uns noch so ein paar andere Kategorien überlegt, die nicht in jeder Folge vorkommen, aber immer mal wieder. Und mit denen wir das Ganze für euch hoffentlich besonders abwechslungsreich machen. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten schon mal und spielen gleich den ersten Trainer ab.
Los geht's.
Was nervt, muss raus.
Und damit willkommen zu der Kategorie, bei der es darum geht, sich einfach mal richtig auszukotzen. Denn was nervt, muss bekanntlich einfach raus. Und ich habe da heute gleich was mitgebracht. Und zwar, was mich diese Woche oder letzte Woche so richtig genervt hat, Anna, ist der Stinkefinger. Mein Kind hat mir letzte Woche das erste Mal den Stinkefinger gezeigt. Wir waren im Zug unterwegs.
What?
Es gab eine Situation. Irgendwas hat sie aufgeregt. Sie konnte nicht raus aus der Situation, ne? Im Zug. Wir saßen leider nebeneinander. Sie konnte nicht einfach aus dem fahrenden Zug aussteigen und der Situation entkommen. Und es musste ihrem Ärger Luft machen und hat mir den Stinkefinger gezeigt. Und ich dachte mir wirklich, wieso hält sich dieses Phänomen des Stinkefingers so lange und warum finde ich das auch irgendwie so krass? Ich finde, es ist nochmal ein ganz neues Level erreicht worden von irgendwie, ja, Mama, du Doofe. Zu mir mit der Stinkefinger gezeigt. Und das hat mich extrem genervt. Und ich weiß, dass die auf dem Schulhof das wahrscheinlich sehr großzügig gebrauchen, diese Geste. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt gerade hier rauslassen konnte.
Ja, gut. Hier ist es gut aufgehoben.
Denk ich
mir. Beim nächsten Stinkefinger denkst du dir vielleicht, der ist im Podcast.
Der kommt bestimmt. Der kommt bestimmt. Ich sag's dir.
Deep Dive.
Wir starten unsere erste richtige Folge mit einem Thema, mit dem wirklich wortwörtlich einfach alles angefangen hat. Und zwar damit, dass wir beide Jungmama geworden sind. Was hat das für uns bedeutet? Was hat das mit uns gemacht? Würden wir das nochmal machen?
Mhm.
Und wir hangeln uns da so ein bisschen an verschiedenen Oberpunkten entlang. Wir werden über den Alltag sprechen, die Finanzen, Freundschaften, der Anschluss zu anderen Eltern, die Betreuungssituation, Beziehung zu unserem Partner, also dem Vater unserer Kinder und körperlich und seelisch, wie ging es uns in den, sag ich mal, ersten 1 bis 2 Lebensjahren.
Ja, ihr merkt schon, wir haben viel vor. Wir sind beide nach deutschen Standards sehr jung Mama geworden. Ich war 21, wie alt warst du nochmal?
Ich war 22 Jahre alt, genau. Und im dritten Jahr meines Bachelorstudiums, zum Glück. Ich habe dann auch erstmal ein Urlaubssemester eingelegt, aber habe auch das nicht so richtig durchgezogen. Irgendwie war mir im Vorhinein der Gedanke, richtig Elternzeit zu nehmen und Pause zu machen. Ich dachte mir so, was mache ich da mit meinem Leben? Die ganze Zeit zu Hause zu sein? Ich dachte, mir fällt die Decke auf den Kopf. Dachte dann, okay, es gibt so 2 super spannende Seminare. Ich mache einfach mal Gasthörerin. im ersten halben Jahr mit Baby, ja, genau. Ja. Hab dann irgendwie alles mitgemacht und dachte mir, dann kann ich jetzt auch doch die Credits mitnehmen. Und als meine Kleine 4 Monate alt war, habe ich tatsächlich als studentische Hilfskraft angefangen im Forschungsprojekt, auch weil ich die Ausschreibung mega interessant fand und habe auch wegen dem lieben Geld. Ich sag da gleich nochmal was dazu. Wie war das denn bei dir? Hast du schon studiert?
Ja, das war ähnlich. Also ich hatte mich, also ich war nicht mitten im Studium, aber ich hatte mich quasi für das Studium entschieden und eingeschrieben und hätte eigentlich mitten im ersten Semester entbunden und dann kam mein Kind zu früh. Genau, ich habe dann das erste Semester nicht studiert und habe ab dem zweiten Semester dann, also es gab an der Uni, wo ich war, so eine stundenweise Betreuung, die auch von der Uni übernommen wurde. Es war super familienfreundlich und die habe ich in Anspruch genommen und habe dann ab dem zweiten Semester tatsächlich einfach normal weiter studiert.
Okay, das ist ja mega, dass das bei euch so familienfreundlich war. Bei uns war das recht anders, aber später nochmal mehr zur Betreuungssituation. Apropos direkt als Hilfskraft gearbeitet, ich kann mir vorstellen, bei euch war es finanziell genauso anstrengend. Also genau, erstmal die Frage, Elternzeit aufteilen oder nicht, hat sich eigentlich überhaupt nicht gestellt, da wir beide ja vorher gar nicht gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten nur Anspruch auf die 300 Euro Elterngeld im Monat. Ja, wie soll man zu dritt denn von 300 Euro leben?
Ja.
Wie war das bei euch?
Ja, das war genauso. Also ich habe Unterhalt mit meinen Eltern gekriegt. Mein damaliger Partner hat schnell irgendwie Jobs angenommen, weil wir ja gemeinsam nach Deutschland zurückgekommen sind. Damals eben während der Schwangerschaft und er noch die Sprache lernen musste und so weiter. Also es war alles nicht so leicht und eben auch mit dem Elterngeld. Also ich habe 300 Euro bezogen und das war ja natürlich ziemlich prekär, würde ich sagen.
Ja, genauso war das bei mir. Wir haben auch Geld von meinen Eltern bekommen. Und ich meine, ich bin mir bewusst, dass das ja schon ein Privilegium ist. Also ich bin, sag ich mal, aus einer richtig gut bürgerlichem Wohlstand gekommen und meine Eltern konnten sich das auch leisten, uns zu unterstützen. Trotzdem, so viel Geld war das dann am Ende auch nicht zu dritt, ne? Und bei Maxis Papa war das genauso. Der hat einen Monat vor ihrer Geburt das Visum bekommen, um nach Deutschland zu kommen. Der musste erstmal selbst das Land verstehen, das System verstehen, die Sprache lernen.
Ja.
Er hat auch sofort angefangen zu arbeiten. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, was da alles für Faktoren zusammenkommen. Ja.
Ich habe das als super belastend in Erinnerung. Also, dass dann on top zu diesem, okay, es ist ein kleines Kind, ein kleines Wesen, mit dem man irgendwie den Alltag meistern muss, was ja einfach von Haus aus schon stressig ist und dann immer noch im Hinterkopf diese finanziellen Sorgen zu haben. Also, ich fand das extrem belastend tatsächlich. Aber apropos Alltag, stressiger Alltag, wie sah das bei euch in der ersten Zeit aus? Mit Kind. Wie war die Umstellung auch für dich?
Ja, krass. Also wir haben echt komplett, wir haben das Kind ja zu zweit betreut und alles durchgetaktet. Ich habe mich vormittags um die Kinderbetreuung gekümmert. Er ist währenddessen im Sprachkurs gewesen. Er ist dann so mittags zurückgekommen. Da stand ich im Prinzip schon in der Haustür, habe ihm das Kind in die Hand gedrückt, bin in die Uni gerast für Kurs oder für Lernen oder bin in die Arbeit.
Mhm.
Abends bin ich zurück. Er hatte dann abends Arbeit, also war wieder so Übergabe an der Haustür. Ich habe das Kind genommen, ins Bett gebracht, er ist zum Arbeiten gegangen. Ja, also wir haben uns kaum gesehen. Es war alles immer nur Stress.
Boah. Ganz schön durchgetaktet. Ja, wir hatten dann irgendwann nachmittags Kinderbetreuung. Wir hatten einen Krippenplatz irgendwann. Das heißt, Minis Papa hat abends gearbeitet, hat er meistens ausgeschlafen. Ich habe dann vormittags übernommen bis mittags, habe sie in die Krippe gebracht und war halt abends auch wieder zuständig, weil er arbeiten war. Also wir haben uns auch nicht viel gesehen in der Zeit und es war super durchgetaktet.
Ich meine, man hätte theoretisch in so einer Situation auch Anspruch auf Sozialleistung. War bei uns jetzt nicht der Fall, weil ich noch ein Sparbuch hatte. Dadurch hatte auch Maxis Papa keinen Anspruch, weil wir zusammen gewohnt haben und ich für ihn dann aufkommen musste. Das habe ich mich auch nicht so richtig getraut, auf den Kopf zu hauen. Da war irgendwie auch so eine Panik, was kommt dann danach? Aber selbst wenn, also ich meine, das ist so wenig Geld, auch angenommen, wir hätten uns für das Sozialgeld entschieden, es ist einfach eine super prekäre Situation und das zusätzlich zu den anderen Belastungen.
Ja, total. Also ich meine, bei uns war es so, wir haben Sozialleistungen bekommen, Also erst Arbeitslosengeld 2 aufgestockt und dann später Wohngeld. Aber ich fand das auch super anstrengend, diese ganzen Anträge zu stellen tatsächlich. Also immer von einem Ort zum anderen und dann wird man hier hin und dahin geschickt und muss ja alles offenlegen, also jeden Kontoauszug, also alles muss man irgendwie sich komplett nackig machen. Und ja, ich habe das auch als super anstrengend gefunden und dann hat es im Endeffekt in vielen Monaten einfach trotzdem nicht gereicht und es war sehr knapp und ich musste meine Eltern um meine Unterstützung bitten. Und ich sehe da definitiv ein strukturelles Problem, wenn man so junge Kinder bekommt, ohne eben vorher im Berufsleben gestanden zu haben, so.
Total. Also ich habe damit irgendwie nicht gerechnet, glaube ich, und habe mich dann diese Situation wiedergefunden. Ja, und habe festgestellt, das ist nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass Menschen so jung Kinder, also vom Staat nicht vorgesehen. Warum, fragt man sich. Also rein statistisch gesehen ist das Durchschnittsalter beim ersten Kind von Müttern in Deutschland bei 30,3 Jahren.
Also wir sind so 8 bis 9 Jahre zu früh dran.
Richtig. Also schon auch mal irgendwie ein Gedanke, warum das gar nicht mitgedacht wird von der Politik. Oder aber auch andersrum, vielleicht ein Grund, warum Eltern so spät Kinder bekommen, weil es halt auch überhaupt nicht gut funktioniert. Auch noch ein anderer Fact dazu. Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland bekommen im Durchschnitt früher Kinder als Frauen ohne Migrationshintergrund. Bedeutet also, würden wir uns jetzt nur die Frauen ohne Migrationshintergrund in Deutschland angucken, dann wäre das Durchschnittsalter sogar noch höher. Bedeutet, Jungmutter sein ist nicht nur ein seltenes Problem, sondern wenn es eins ist, ist es halt auch nochmal eher ein Problem von Frauen mit Migrationshintergrund.
Okay, ja, klingt nach noch einem Grund, warum junge Mutterschaft vielleicht nicht mitgedacht wird von der Dominanzgesellschaft, finde ich.
Die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe. Da zitiere ich gerne einmal Elina Penner aus ihrem Buch Migrantenmutti. Sie meint, das geilste Problem wäre es, Kinder zu haben, wenn man Geld hat, aber selbst ohne Geld aufgewachsen ist. Und ich zitiere sie mal kurz. Sie sagt, liegt nicht der Sinn, Kinder zu haben, darin, dass es denen irgendwie besser geht als uns selbst? Und ich kann voll verstehen, wie sie das denkt. Und gleichzeitig denke ich mir so, ja, okay, krass, bei mir war es eigentlich genau andersrum. Also meine Großeltern sind damals als Aussiedler und mit nichts nach Deutschland gekommen. Mein Papa war die Generation, die sich hochgearbeitet hat, als erstes studiert hat, plötzlich Geld hatte. Und ich, genau, also ich, dritte Generation, wir sind die, die im Wohlstand aufgewachsen sind. Oder bei mir war das der Fall. Und ich habe es irgendwie wieder verkackt. So habe ich mich echt oft gefühlt. Also ich komme aus einem guten Elternhaus, bin aber im Prinzip dann finanziell voll abgestürzt und konnte meiner Tochter nicht mal ansatzweise die Kindheit bieten, die ich selbst erlebt habe. Und das war oft auch ein heftiges Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann es total nachfühlen. Also bei mir sind beide Eltern auch gut verdienende AkademikerInnen, die wirklich, also selbst, also meine Eltern waren, glaube ich, 24 und 25, als ich geboren wurde, aber schon fertig mit dem Studium, also auch schon am Arbeiten, haben auch schnell nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten, beziehungsweise mein Papa hat nie aufgehört. Aber ja, also ich hatte auch gefühlt eine Kindheit, ne? Ich hatte immer alles und wir sind, weiß ich nicht, ins Disneyland gefahren, dies, das. Und das sind so Dinge, die konnte ich meinem Kind nicht bieten und kann es auch immer noch nicht und weiß nicht, ob ich da irgendwann mal hinkomme. Und es ist schon, also manchmal schäme ich mich dafür. Das macht mich einfach traurig, dass ich ihr das so nicht bieten kann. Und auch der Vergleich zu anderen Müttern. Ich meine, da kommen wir ja später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber dass man sich mit anderen Müttern vergleicht, die in einer ganz anderen Lage steckten oder stecken, das hatte ich ganz doll.
Ja, und bei mir später auch Thema Alleinerziehend, auch damit richtigen Familien, in Anführungsstrichen. Ja. Aber das ist ein Thema für wann anders. Auch über das Thema Klasse, das ja auch nicht nur sich über Geld auszeichnet. Da lass uns nochmal gesondert in der Podcast-Folge drüber reden.
Auf jeden Fall.
Und lass uns zu unserem nächsten Abschnitt kommen.
Jetzt haben wir ganz viel über Finanzen geredet, aber es gibt ja ganz viele andere Bereiche im Leben, wo, oder gibt es eigentlich überhaupt irgendeinen Bereich, wo das keinen Einfluss drauf hat? Ich glaube, ich wage es zu bezweifeln. Und ich glaube, so der Bereich, wo ich das mit am stärksten gemerkt habe, war definitiv das Sozialleben. Also man hat mit Kind einfach einen anderen Rhythmus als die meisten kinderlosen Menschen, würde ich behaupten. Ja, aber vielleicht erzählst du erstmal, wie ging es dir damit, Anna?
Ja, ich bin richtig auf die Schnauze gefallen. davor war ich mitten im Studium, ich habe mein Studium geliebt, ich habe die Leute geliebt, mit denen ich studiert habe. Ich habe so meine Clique richtig gefunden, wir waren immer zu viert unterwegs. Ich hatte das Gefühl, ich bin so im Leben angekommen. Und ich hatte zwar mega viel Angst vor der Herausforderung, jetzt ein Kind zu bekommen, aber irgendwie habe ich es für selbstverständlich gehalten, dass meine Freundinnen zu mir halten und bei mir sind und mich da irgendwie unterstützen, so gut es geht. Und das war halt überhaupt nicht so. Ja, die Tagesabläufe haben schon gar nicht zusammengepasst. Ich hatte vormittags immer das Kind, die haben geschlafen meistens um die Uhrzeit. Ja, sorry, ist so, waren auch Spätaufsteher, aber die sind meistens so mittags oder um eins aus dem Puschen gekommen und meinten dann so, ja, nee, jetzt muss ich erstmal was fürs Studium machen, ich habe heute Abend Zeit.
Ja, Studi-Life halt, oder? Ist ja auch okay.
Ja, ja. Ne? Ja. Mir war mega langweilig, ich war so einsam. Ja.
Ja, diese Einsamkeit kenne ich total. Also, ich war ja noch am Anfang des Studiums und hatte noch kaum Leute und habe aber auch im Laufe des Studiums gefühlt keine kennengelernt. Und mit den alten Freundinnen, die ich vor Ort hatte, war das genauso. Also der Fokus war einfach wo ganz anders. Ja, vertreibt man sich die Zeit draußen alleine mit Kind? Ja, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man irgendwie Community und eine Peer Group hat.
Ja, ich bin dann irgendwie zu Parks gegangen, auf Spielplätzen. Ey, für mich gab es nichts Einsameres, als alleine in so einer Sandgrube zu sitzen und irgendwie das Kind zu unterhalten. So, das hatte auch keine andere Bezugsperson. Und ja, also die meisten anderen haben mich immer fürs Au-pair gehalten. Sowohl die anderen Au-pairs als auch die Eltern. Und ich bin irgendwie auch so überhaupt nicht in Kontakt gekommen.
Oh, ich kann mir das so vorstellen. Ich hatte eine so eine Situation, da war ich bei einer Vorstellung von meiner Mama, die macht Musik. Und die wussten dort schon, dass sie Oma ist. Sie war damals 45, glaube ich, also sehr junge Oma. Und dann haben sie mich gesehen, halt mit kleinem Kind noch in der Trage vorne und waren so geschockt, dass ich da irgendwie von meiner Person, und dann hat eine so, also Teenie-Mutter zu mir gesagt, beziehungsweise halt ne, über mich gesagt. Und das war nicht mal besonders böse oder, ne, also es war jetzt nicht bösartig gemeint, aber mich hat das so getroffen, dass ich bin mir so wahnsinnig stigmatisiert vorgekommen, dass, ja, dass ich als so jung wahrgenommen wurde mit Kind. Und das ist bei mir echt so ein bisschen hängen geblieben, dieser Kommentar.
Ja, gehört habe ich sowas noch nie, aber gerade in meiner Schwangerschaft habe ich mich immer so gefühlt. Ich weiß nicht so, wie viel da Fremdprojektion, wie viel Eigenprojektion war, aber auch im Krankenhaus, ja, ich hatte immer so das Gefühl, die Leute denken, oh Gott, du bist viel zu jung, um Mutter zu werden, du kannst das gar nicht. Ja, und man selbst ist natürlich auch mega unsicher, wie sowieso, glaube ich, die meisten Mütter, die das erste Mal ein Kind kriegen, aber man stellt sich natürlich dann auch voll selbst in Frage.
Ja, es hilft einem auf jeden Fall nicht, dass man sich irgendwie aufgehoben und angenommen fühlt. Und wenn man ja sowieso schon einsam ist und sich auch, also ich war mir dessen schon bewusst, dass es was Besonderes ist, mit Anfang 20 ein Kind zu bekommen tatsächlich. Also ja.
Ich habe dann auch mal mit meiner besten Freundin geredet, die in Berlin wohnt. Also wir haben, sag ich mal, schon immer eine Fernbeziehung. Ich habe da meinen Frust so angesprochen und dann war ihr Kommentar, du, ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre auch nicht bereit gewesen, mich da so groß einzubringen. Und das hat mich so richtig aus der Bahn geworfen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte so, okay, sie auf jeden Fall. Und erst in dem Moment habe ich verstanden, dass andere Menschen einfach nicht so denken oder funktionieren wie ich. Und dass ich eine komplett falsche Erwartungshaltung an meine Mitmenschen hatte.
Ja, dass da manchmal einfach nicht so das Interesse da war, ne, am eigenen Leben teilzunehmen und ne, egal wie das aussieht, auch wenn es vielleicht komplett anders aussieht als das eigene Leben. Und irgendwie kann man es ja schon auch, ja, ich will es nicht sagen, ihnen nicht verübeln, aber so Treffen mit Kleinkind sind halt einfach mega unentspannt. Also auch für die Eltern oder vielleicht sogar besonders für die Eltern. Also ich kann mich da an Treffen erinnern, da war ich nur unter Strom eigentlich die ganze Zeit so.
Ja, voll, ich auch. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten mal so ein Picknick. Ich habe keine drei Sätze mit meinen Freundinnen geredet, weil meine Tochter hat da irgendwie gespielt, aber ich bin ständig aufgestanden, musste zu ihr hin, ständig wollte sie was, ständig hat sie was gesagt. Ich habe nie einen Satz fertig bekommen und ich habe mich dann auch richtig dumm gefühlt. Ich dachte mir auch so, ja, irgendwie kein Wunder, dass sie sich auch nicht mit mir treffen wollen. So, wozu? Bringt ja irgendwie auch gar nichts. Man kann sich ja nicht mal mit mir unterhalten.
Ja, man ist auch selber dann immer mit der Hälfte der Aufmerksamkeit beim, oder mit mehr als der Hälfte der Aufmerksamkeit beim Kind und gar nicht richtig anwesend für die andere Person. Ne? Also so ein richtiges Gespräch mit Austausch ist echt eine Herausforderung in den ersten Jahren.
Ja, um das nicht so ganz ins Traurige kippen zu lassen. Ich muss sagen, okay, meine Clique habe ich damals wirklich so ein bisschen verloren. Ich dachte irgendwie, vielleicht treffen wir uns dafür abends immer bei mir. Das würde ja gehen, wenn die Kleine schläft. Ich kann zwar nicht raus, aber ich habe hier Zeit. Hat auch gar nicht mehr funktioniert. Also ich habe gemerkt, wenn ich die dann gesehen habe, die haben über Partys geredet, über Jungs, über was auch immer, wovon ich nie gehört hatte, wo ich nicht eingeladen war, auch wenn ich hätte hingehen können. Ich war gar nicht mehr angesagt. Aber ich habe natürlich dann auch neue Kontakte getroffen. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe keine großartigen Freundschaften entwickelt. Es ist jetzt nicht wirklich ein Ausgleich. Aber ja, ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin gehabt, die hat sich jetzt nicht groß um mein Kind gekümmert, aber die hat sich um mich gekümmert. Die hat mich zum Essen eingeladen und das bezahlt, was ich mir selbst nicht hätte leisten können. Die hat einfach gesagt, komm, wir gehen jetzt am Wochenende zur Massage und hat das auch bezahlt. Und das hat mir einfach total gut getan. Ja, die war...
Ja.
Und ich trage das immer noch in meinem Herzen, weil sie wirklich jemand war, der sich um mich gekümmert hat. Und das war richtig, richtig gut.
Oh, das erinnert mich voll an, als ich nach der Geburt quasi im Krankenhaus auf dem Zimmer war und alle kamen und haben irgendwie Sachen fürs Kind vorbeigebracht. Und meine Mama war die Einzige, die kam und hat mir so eine schöne bordeaux-rote Ledertasche gekauft. So. Und war so... Weißt du, dein Kind braucht gerade sowieso nichts, so, aber hier, das ist für dich, das hast du gut gemacht, so. Und es ist auch echt, da habe ich mich richtig doll gewertschätzt gefühlt, weil ich glaube, oft vergisst man auch, was Mütter da leisten bei so einer Geburt und in der ersten Zeit. Und ja, wie du sagst, es ist schön, wenn sich einfach jemand um einen dann kümmert, ne?
Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich glaube, ich nehme das auch nochmal mit. Ja, vielleicht nochmal zu dem Thema Anschluss zu anderen Eltern. Abgesehen davon, dass man nur mit den Au-pairs auf dem Spielplatz war. Hast du irgendwie Anschluss gefunden zu anderen Eltern? War das hilfreich?
Zu dir, Anna! Ja, ich habe tatsächlich super verzweifelt Anschluss zu anderen Eltern gesucht. Also ich habe gefühlt jegliche Gruppe besucht, die man so besuchen hätte können. Also ich habe vor der Geburt schon einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und da waren wir auch so ein ziemlich durchmischter Haufen, würde ich sagen. Also eine war schon über 40 und Anwältin und genau, von bis. Und es gab auch zwei Mütter in meinem Alter, eine war sogar erst 19. Ja, aber da habe ich schon gemerkt, so, oder ist irgendwie doch trotzdem das Erleben ein anderes. Also so mit, ja, ich war auch verheiratet, aber so, ne, wirklich traditionelles Rollenmodell. Ich bleibe dann zu Hause, hat auch schon Beruf gelernt gehabt. Die haben dann ein Haus gebaut, also der Mann war auch älter und es war doch alles sehr, ja, so auf die Kleinfamilie ausgerichtet und da habe ich nicht so richtig Anschluss gefunden und dann war ich bei Krabbelgruppen, bei PKIP-Gruppen in der musikalischen Früherziehung. Aber irgendwie so richtig geklickt hat es bei mir tatsächlich nirgends, bis wir uns kennengelernt haben.
Ja, es war genau das Gleiche bei mir. Also bei der Geburtsvorbereitung. Das war mir mega unangenehm, weil ich da ja alleine hingegangen bin, weil Noelias Papa noch gar kein Visum hatte für Deutschland und ich habe mich einfach geschämt in diesem Kurs, weil so mega jung, man muss auch dazu sagen, ich sehe auch sowieso noch mal jünger aus, als ich bin. Ja, und dann kommst du da mega jung hin, 10, 15, 20 Jahre jünger als alle und auch noch alleine. Ey, es war, wahrscheinlich haben die sich nicht so viel bei gedacht, ich habe mich aber geschämt. Ja, und ich habe manchmal dann so Aushänge gesehen, wo irgendwas für junge Eltern oder junge Mütter und dann war ich so, oh krass, es gibt da noch andere Menschen wie mich und es gibt ein Angebot, speziell wenn man so jung ist, oh wie toll. Und dann habe ich irgendwann gecheckt.
Ich habe gecheckt,
junge Eltern bedeutet Menschen, die gerade erst Eltern geworden sind.
So viel egal dazu. Wie alt die sind, leider. Oh, okay, mir fällt gerade ein, so ein bisschen Anschluss über die Studiengruppe. Es gab eine Gruppe Studieren mit Kind tatsächlich an meiner Uni, da habe ich so ein bisschen Anschluss gefunden, wobei da auch viele tatsächlich so, okay, ich bin Mitte 30 und studiere jetzt nochmal, weil ich ein Kind gekriegt habe oder so, ne? Also es war schon auch, waren jetzt nicht alle wirklich junge Studis, aber da gab es so ein bisschen mehr Gemeinsamkeiten, weil ich finde es auch tatsächlich schwierig, mit Leuten nur über die Kinder zu connecten. Also das ist toll, sich über Kinderthemen auszutauschen und da auch andere Perspektiven zu sehen, aber wie das jetzt bei uns auch ist, ne, wir haben einfach auch andere Dinge, über die man sich unterhalten kann und das hat mir ganz, ganz oft gefehlt bei so Treffen mit anderen Eltern.
Ich hätte mir echt mega gewünscht, dass es sowas bei mir auch gegeben hätte, aber du hast ja vorher schon mal gesagt, dass dein Uni recht familienfreundlich war, also bei uns war da gar nichts. Es gab so eine selbstorganisierte Betreuung der Studis, das Prinzip war aber so, irgendjemand passt freiwillig auf dein Kind auf während deiner Vorlesung, dafür passt du danach auf die anderen Kinder genauso lange auf. Das ging bei mir aber gar nicht, ich hatte gar nicht diese Zeit, auf andere Kinder aufzupassen, weil ich musste dann in die Arbeit oder ich musste dies machen oder das machen. Das hat nicht für mich funktioniert. Und ich glaube, mein Kind war auch einfach noch zu klein, um fremdbetreut zu werden. Die war ja nur ein paar Monate alt.
Ja.
Und so bin ich dann nie hingegangen, habe nie jemanden kennengelernt.
Aber wir haben uns kennengelernt. Wer unsere Kennenlerngeschichte hören will, muss leider einmal eine Folge zurück und die Einführungsfolge hören.
Ja. Genau, nur war meine Tochter natürlich dann auch schon ein bisschen älter, als wir zwar uns kennengelernt haben.
Ja, das stimmt, das ist mir die erste Zeit, ja.
Thema Betreuung. Ja, an meiner Uni gab es keine offizielle Betreuung. Ich dachte erst, okay, es gab eine uni-eigene Kita. Ich dachte mega und ich war mir irgendwie sicher, dass ich dann da einen Platz bekomme. Aber so war das nicht. Die waren nämlich für die Angestellten von der Uni. Und wenn Platz übrig bleiben würde, dann könnten Studierende da auch ihre Kinder abgeben. Also es war schon möglich. Nur blieben natürlich keine Plätze übrig. Mich hat das voll geschockt, weil ich dachte mir, ja, natürlich ist es gut, dass die Angestellten Betreuung bekommen, aber wer wirklich prekär ist und am Hasseln, sind doch die Studierenden mit Kind.
Ja, Wahnsinn. Aber
es gab
nichts. Nee, das war bei uns anders. Also bei uns gab es zwei Krippen tatsächlich. Eine, wo Angestellte priorisiert wurden und eine, wo Studis priorisiert wurden. Und es wurde auch tatsächlich so durchgezogen. Also, ja. Da darf man sich dann nicht familienfreundlich schimpfen, finde ich.
Nee. Also Betreuung war wirklich ein Riesenthema. Ich habe es ja vorher schon gesagt, dass wir das halt untereinander aufgeteilt haben. Aber es ist an seine Grenzen gestoßen manchmal. Also einmal zum Beispiel ist Maxis Papa nach Hause in sein Heimatland gereist. Ich war allein und zack, ich bin richtig krank geworden. Ja. Ich hatte hohes Fieber tagelang. Ich konnte mich nicht um sie kümmern. Sie hat das natürlich nicht verstanden. Ich war verzweifelt. Nicht, die hat mich nicht schlafen lassen. Mir war nur schlecht. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich habe nichts hinbekommen. Ich habe alle Menschen angerufen, die ich irgendwie kannte. Man muss dazu sagen, meine Eltern haben so 800 Kilometer weg gewohnt. Also die konnten jetzt nicht einfach mal kommen. Und niemand konnte sich um mein Kind kümmern. Und am Ende hat sich die Mutter von einer Jugendlichen, die ich aus meiner Vereinsarbeit kannte, bereit erklärt, die Kleine zu sich zu nehmen, hat sie dann den ganzen Tag bei sich gehabt und das hat mich gerettet, aber es hat mich auch total geschockt, dass ich keinen Notfallmenschen habe, die einspringen, wenn es wirklich brennt.
Ja, man baut sich dann irgendwie so ein System, das schon irgendwie funktioniert, ne? Aber wenn dann ein Rädchen irgendwie ausfällt, bricht das gefühlt wie so ein Kartenhaus in sich zusammen oder so hat sich zumindest für mich irgendwie oft angefühlt, sehr, sehr, sehr fragil.
Ja, total. Ich habe dann im zweiten Lebensjahr von meiner Tochter angefangen, im Master zu studieren und bin gependelt. Um 20 Uhr war ich erst zu Hause, er aber arbeiten. Ich habe für diesen einen Tag in der Woche alle Menschen gefragt, ne, ob sie sich um das Kind kümmern. Und meine Freundin meinten so, das ist ihnen zu krasse Verpflichtung, fest zuzusagen, dass sie das einmal pro Woche machen. So, sie können das vielleicht schon mal machen, aber jetzt so verpflichtend? Nee. Boah. Ja.
Ja, dann deckt die Betreuungszeit irgendwie so mit Mühe und Not das Allernötigste ab, ne? Jetzt hier in dem Fall irgendwie Uniseminare. Und dann hast du ja in der Zeit aber noch keine Zeit für dich gehabt. Also auch als Mini dann 4 bis 5 Stunden in der Krippe war am Tag, dann okay, dann habe ich vielleicht genug Zeit gehabt, um irgendwie meine Uniseminare zu machen und meine 10 Stunden die Woche zu arbeiten. Aber mal Zeit für mich, für Hobbys. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in dieser Zeit Hobbys gehabt hätte. Für Friends oder auch für Freundinnenschaften schließen. Da ist einfach keine Zeit. Und dann hatte ich wirklich konstant das Gefühl, so, ich hatte konstant FOMO eigentlich. Habe mir immer gedacht, ich verpasse es, mein Leben zieht an mir vorbei. Ich Ja, also ich kann dir wirklich nicht sagen, was ich in der Zeit Schönes für mich gemacht habe. Und ich finde es prinzipiell nicht nur schlecht, jungen Mutter zu werden. Also ich finde, es hat auch Vorteile, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht so klingt. Aber damit also ich weiß nicht, ob ältere Mütter damit auch so zu kämpfen haben, mit dem Gefühl, dass man so viel verpasst und dass so viel an einem vorbeizieht. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, ja, Mütter, die ein besseres Netzwerk haben, vielleicht haben die das Gefühl nicht. Aber das war bei mir ganz, ganz präsent, diese Fremdbestimmung, das nicht mehr machen können, was ich will, und dieses ständig das Gefühl haben, Dinge zu verpassen tatsächlich.
Also ich glaube schon auch, dass, ich hoffe, ich unterstelle hier nichts, aber dass viele Eltern, die mit Anfang, Mitte 30 Eltern werden, auch einfach schon ein bisschen ruhiger geworden sind und auch gar nicht mehr so viel Lust haben, was zu machen. Also ich kriege das ja auch mit von Menschen jetzt mittlerweile, die sagen, boah, nee, jetzt wieder Party am Wochenende, ist mir allzu viel. Ich bleib lieber zu Hause. Nee, jetzt noch Sport mache ich auch nicht mehr so. Ne? Und dann passt vielleicht ein Kind auch ein bisschen besser rein. Mhm. Aber gut, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich hatte 100 Interessen. Ich habe immer noch 100 Interessen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also ich würde fast sagen, Zeit für mich ist ja schon Luxus. Also ich hatte nicht mal, dadurch mit diesen reduzierten Betreuungszeiten, ich hatte einfach nicht mal Zeit, um zu lernen. Also allein die Lernzeit ist damit schon weggefallen. Und abgesehen davon, alles, was so spannend gewesen wäre oder interessant, sei es jetzt Sport oder politische Treffen oder Veranstaltungen, das war alles abends. Und ich konnte halt abends nicht aus dem Haus raus.
Ja.
So, das Kind hat geschlafen. Ich hätte vielleicht Zeit gehabt, was zu tun, aber halt nicht außerhalb der Wohnung. Ja, und ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nie eine Partei eingetreten bin. Bis heute, weil die einfach sich, ja wirklich, die treffen sich zu Zeiten, wo ich zu Hause sein muss.
Ja, das ist aber ganz mit vielen Dingen so, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Also wir hatten es ja im Vorgespräch auch, dass du gesagt hast, dass über Corona dann, als so viel online stattgefunden hat, dass es eine echte Erleichterung war. Und das habe ich genauso wahrgenommen. Also dieses Semester, Corona, ich habe dann auch schon Bachelorarbeit geschrieben, aber ich habe mir echt gedacht, wie genial ist das? Ich kann einfach vor meinem Laptop sitzen, zuhören im Seminar und gleichzeitig irgendwie läuft mein Kind in der Wohnung rum. Ich muss nicht raus, alleine schon, ne? Also auch abends von 18 bis 20 Uhr, kein Problem. Also man kann an Dingen teilnehmen, was vorher einfach nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, das haben viele auch echt nicht auf dem Schirm, dass dieses Online-Format da schon Zugänge ermöglicht, wo anders keine Teilhabe möglich ist.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde, es macht das inklusiver. Natürlich hat es auch wieder andere Hürden, aber es sind ja nicht nur junge Eltern, die das Problem haben. Es gibt ja noch andere Menschen, die aus anderen Gründen Veranstaltungen nicht besuchen können, sei es körperliche Einschränkungen, sei es psychische Belastungen. Und ja, während Corona war es für mich auch so, wow, es gibt Konzerte, die werden live übers Internet übertragen. Wann war ich das, hatte ich das letzte Mal die Möglichkeit, an einem Konzert teilzuhaben? Vorträge finden online statt. Ich kann mir spannende intellektuelle Sachen anhören, so, und Teil davon sein. Und ich habe im Radio dann auch so Interviews gehört, so von Leuten, die gesagt haben, boah, ist so krass, ich konnte seit 3 Monaten nicht auf ein Konzert gehen, es belastet mich so stark. Und ich dachte mir so, Leute, wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen es in dieser Gesellschaft gibt, die das dauerhaft nicht können?
Weil es einfach Dauerzustand ist, total. Und damit habe ich, also glaube ich, mit am meisten zu kämpfen gehabt tatsächlich, mit diesem Gefühl, so, ich kann das jetzt nicht mehr.
So. Und das ist auch allen egal. So, das ist halt mein Problem.
Genau. Schau, wo du bleibst. Ach so.
Ja, ich muss sagen, manchmal, wenn ich so Artikel oder Bücher von Alleinerziehenden lese, dann heißt es halt oft immer, man braucht ein Netzwerk. So, ohne Netzwerk geht's nicht, etabliert eure Netzwerke, sei es die Nachbarin von nebenan.
Es braucht ein Dorf, um mein Kind großzuziehen. Das ist nicht so der Standardspruch. Ein Spruch aus Afrika. Ha, 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 ha.
Also, das stimmt ja total. Ich gehe da völlig mit. Ja. Nur, wo ist dieses Netzwerk? Wo ist dieses Dorf? Ich habe es nicht gefunden.
Wie findet man die?
Wer möchte dieses Dorf sein?
Ja, ich kann es richtig nachvollziehen, diesen Gedanken. Und ich glaube auch, dass das so ist, dass wirklich, dass man Kinder am besten großkriegt, wenn sich das auf ganz viele erwachsene Schultern verteilt. Und andererseits verstehe ich das auch, dass Menschen, die sich bewusst sagen wir mal, gegen Kinder entschieden haben oder einfach ne, noch nicht für Kinder entschieden haben, dass sie sich nicht dafür verantwortlich fühlen, dass man sich ja selber dafür entschieden hat, ein Kind zu bekommen. Aber es ist natürlich trotzdem eine harte Realität dann für alle Eltern, ja, die Unterstützung brauchen und die sich dann in so einer Situation wiederfinden, dass man das Gefühl hat, es ist allen egal, wie ich das hinbekomme.
Ja, und für mich ist das irgendwie auch ein Teil von solidarischer Gesellschaft, dass man auch Kinder mitträgt, egal ob man selbst jetzt der herbste Kinderfan ist, aber genauso wie man andere Dinge mitträgt. Ich meine, es gäbe uns nicht, würden Menschen nicht Kinder bekommen. Deinen besten Freund, deine beste Freundin gäbe es nicht, hätte niemand Kinder bekommen. So, also dein ganzes Leben würde nicht funktionieren, hätten Menschen nicht Kinder bekommen. So, und ja, und ich finde, das ist auch, wenn es einem jetzt vielleicht nicht den mega Spaß macht, aber das trotzdem irgendwie mitzudenken und Gesellschaft zu ermöglichen, auch mit Kindern kinderfreundliche Räume zu schaffen oder elternfreundliche Räume. Ich finde, das kann man schon irgendwie leisten oder auch als Anspruch mitnehmen.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wie hat sich denn das bei euch aber eigentlich, also das Elternwerden auf eure Beziehung ausgewirkt? Also hast du, wie hat sich das verändert für euch?
Ja, welche Beziehung, würde ich fast sagen. Also, ja, wie vorher geschildert, wir haben uns ja eigentlich kaum gesehen. Und ich glaube, die psychische Belastung war für Maxis Papa auch richtig groß. Man muss vielleicht ja auch nochmal dazu sagen, dass er jetzt, das war jetzt nie sein Traum, wie das vielleicht von manchen anderen Menschen ist, so nach Deutschland oder nach Europa zu kommen. Er war eigentlich völlig fein, da zu bleiben, wo er aufgewachsen ist mit seinen Friends und Family, und er hat das halt für unser Kind getan. Und dann hat er erstmal die krasse Ladung Rassismus abbekommen. Dann musste er ganz von vorne anfangen. Er hat sein Studium abgebrochen, um herzukommen. Musste erstmal einen Sprachkurs machen bis C1-Niveau, damit man hier wieder studieren darf. Mhm. Also C1 ist so das höchste Muttersprachniveau. Da waren so viel Anforderungen an ihn. Und das war alles in dem ersten Kindheitsjahr, wo wir uns um einen Baby gekümmert haben. Also er ist morgens im Sprachkurs immer fast eingeschlafen, weil er natürlich nachts das Baby alle 2-3 Stunden aufgewacht ist.
Ja.
Ja, und woher soll man da Ressourcen nehmen? Irgendwie auch noch füreinander. Was heißt füreinander zu sein? Ja. Vielleicht Beziehungsarbeit zu leisten. Und wir sind ja auch das erste Mal zusammengezogen. Wir haben vorher nicht zusammen gelebt. Das heißt, das ist ja eigentlich auch nochmal ein ganz anderer Aushandlungsprozess, den wir überhaupt nicht führen könnten. Und wir haben die ersten Monate ernsthaft jede Woche gestritten. Wirklich. Ich kann dir nicht mehr sagen, worüber, aber es war furchtbar. Irgendwann hat es einfach aufgehört. Ich frage mich, warum. Ich glaube, ganz ehrlich, wir hatten keine Kraft mehr wahrscheinlich.
Ja, das verstehe ich. Also dann hat man ja da so diese Mental Load, einfach sich um dieses Kind zu kümmern, es irgendwie auszuhandeln, okay, wie kümmern wir uns da gemeinsam drum, dann den Partner auch zu unterstützen irgendwie, ne, mit der Sprachbarriere, mit dem Ankommen in Deutschland, mit, ich weiß nicht, dann kam ja vorher auch bestimmt Wohnungssuche, so, ne, einfach so Dinge, die man machen muss. Mich hat es auch total überrumpelt. Also bei uns war es ja auch ähnlich. Wir sind ein paar Monate vor der Geburt nach Deutschland gekommen. Und mich hat es richtig überrumpelt. Ich hatte das überhaupt nicht so erwartet tatsächlich, dass das so krass wird und so viel auf einmal. Also wir haben vorher schon zusammen gewohnt tatsächlich, aber also mit seiner Mama und seinem Bruder zusammen. Aber ich muss sagen, also so diese Geburt von dem Kind hat bei uns gefühlt alles verändert. Also es war, ich bin ein Mensch, der sehr super gerne Ordnung hat zum Beispiel. Das war auf einmal gefühlt mit Kind nicht mehr möglich, weil ständig waren irgendwo, es standen Flaschen rum. Ich habe es nicht mehr geschafft, so die Wohnung so ordentlich zu halten, wie ich das gerne wollte. Und dann, was du vorher auch meintest, ne, haben wir uns oft nur zur Übergabe gesehen, haben wenig Zeit zusammen gehabt, auch keine Zeit zu zweit mehr. Also auch die Tatsache, dass da immer eine dritte Person, auch wenn es ein kleines Baby ist, ne, also dass da immer jemand ist und man keine Zweisamkeit mehr hat, das habe ich als super belastend wahrgenommen und auch einfach voll anders und hat als richtig kräftezehrend tatsächlich.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe meinen Partner eigentlich die ganze Zeit vermisst. Auch wenn er da war, ich hatte teilweise das Gefühl, da war so eine große Distanz zwischen uns. Es gab gar keine Zärtlichkeiten mehr. Und ich habe ihn auch teilweise, auch wenn ich das Bedürfnis hatte, ich habe ihn nicht angefasst oder ich habe das nicht eingefordert von ihm, weil ich mir irgendwie dachte, ja, okay, wenn von ihm nichts kommt, dann ist es halt so und dann ist er so und was soll ich da jetzt groß verändern wollen? Ich muss es halt akzeptieren. Ich muss sagen, es hat halt auch was mit meiner Erfahrung zu tun gehabt, ne? Es war meine erste, nee, meine zweite längere Beziehung nach meiner großen Jugendliebe so ungefähr. Wie viel Beziehungserfahrung hatte ich? Heute würde ich sowas einfordern. Heute würde ich sagen, das geht so nicht. Mir geht es nicht gut damit. Es ist ein großes Bedürfnis von mir. Wir müssen darüber reden. Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Ich wusste das damals nicht.
Ja, voll. Also klar, ich meine, Anfang 20 ist auch wirklich noch, also ich gucke mir jetzt manchmal Anfang 20-Jährige an und denke mir so, wow, was für ein Kind, ne? Und wir hatten damals schon Kinder und also ich glaube, bei uns war das eher ein bisschen andersrum tatsächlich. Also ich konnte oft mit dem vielen Körperkontakt, weil Minnie war so ein Kind, die wollte eigentlich konstant getragen werden. Und wenn sie getragen wurde, war sie happy. Es war überhaupt kein Problem dann. Aber ablegen, im Kinderwagen schlafen, ja, denkst du, also vergiss es. Überhaupt keine Chance. Nachts, ich habe mit ihr im Arm geschlafen, anders wäre es nicht gegangen. Und ich konnte keinen Körperkontakt mehr haben dann. Also es ging nicht. Ich war so froh, wenn ich mal nur meinen Körper für mich selber hatte, dass es wirklich manchmal, also dass ich diejenige war, die gesagt hat, so, nee, so close sein, geht nicht, kann ich nicht ab, tatsächlich.
Ja, tatsächlich bei uns war, ich fand, wir hatten gar nicht diese Zärtlichkeiten, diese Berührung, aber wir hatten Sex. Und den wollte ich zum Beispiel gar nicht haben. Ich bin auch genäht worden nach der Geburt und hatte Schmerzen eine Zeit lang. Und dann ist diese Lust auf Sex auch gar nicht richtig gekommen wieder. Und ich glaube halt auch, weil mir diese körperliche Verbundenheit gefehlt hat. Und dann gab es irgendwie die einzige körperliche Verbundenheit, die es gab, war Sex. Und ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Aber ich glaube, das war nicht nur körperlich nicht gesehen, halt auch einfach überhaupt nicht gesehen. Also worüber wir uns permanent gestritten haben, war einfach Haushalt. Es war furchtbar. Den haben wir nicht auf die Reihe gekriegt. Das war einfach die eine Sache, die nicht auch noch schaffbar war. Es haben sich Geschirrberge gestapelt. Wir haben darüber nur gestritten. Ich habe permanent darum gekämpft, dass wir das gleichberechtigt aufteilen. Aber zum einen gab es die Zeit einfach nicht. Also wir hatten einfach nicht die Zeit, das zu machen. Deswegen war es irgendwie ja auch so ein Kampf gegen die Bedingungen. Und zum anderen sind wir teilweise auch einfach nicht zusammengekommen. Und ich glaube, da war einfach so viel Frust überhaupt. Im
Und dann
Nachhinein,
verbringt man die
ja.
Zeit, die man hat, ne, mit Streiten miteinander. Das kenne ich auch. Also diese Frustration von wegen, jetzt hätte man mal Zeit gehabt zusammen und hat sie mit Streiten verbracht, fand ich ganz schwer auszuhalten.
Ja, und ich glaube, im Nachhinein gucke ich so auf mein jüngeres Ich. Da habe ich so ein bisschen Mitleid mit mir und mit Maxis Papa, so mit uns beiden. Das war einfach zu viel. So. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Buchtipp für das neue Buch von Johanna Fröhlich-Zapatta. Das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst,
Oha, okay.
ist nämlich genau ihr Gedanke, diese ganzen Geschichten mit Mental Load, sich das vorher durchzulesen, vorher in Austausch und Gespräche zu gehen. Weil sie halt sagt, sobald das Kind da ist, habt ihr keine Ressourcen mehr dafür. Ihr könnt diese Kämpfe nicht auch noch führen. Und
Amen.
ja.
Auf jeden Fall. Also ich finde, es klingt immer so albern, wenn man sagt so, nee, überlegt euch das vorher und ne und schreibt es auf, aber macht es. Aufschreiben, unbedingt aufschreiben. Wie stellen wir uns das vor, wenn XY nicht klappt, was für einen Plan B haben wir, ne? Also wie und vielleicht schon auch mit Leuten im Umfeld sprechen. Also ich glaube, ich hätte mir gewünscht zu sprechen vorher mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, ne, mit anderen Leuten im Umfeld genau abzusprechen, was für eine Unterstützung könnt ihr mir geben, ne, wie kann das aussehen? Und klar, dann kann sich das immer verändern, aber ich glaube, das hätte mir richtig geholfen, da von vornherein, schon vor der Geburt einfach zu wissen, was da auf mich zukommt oder ja, wie das aussieht.
Ich glaube, und das ist halt auch so ein Punkt vom jungen Mama werden, dafür hat mir halt einfach die Erfahrung im Umfeld gefehlt. Ich kannte niemanden, der ein Kind hat, komme aus einer Großfamilie, bin aber eine der Jüngsten. Das heißt, nach mir sind noch drei andere gekommen, so. Also mein Bruder ist einer davon und noch meine zwei Cousins. Aber so richtig mit Babys hatte ich nichts zu tun. Oder ich war da selbst noch sehr jung. Ich hatte keine Erfahrung, wie es ist, das Leben mit Baby oder wie ist das Leben als Eltern. Das heißt, ich glaube, ich hätte im Vorhinein das gar nicht absprechen können, weil mir gar nicht klar war, was sich alles ändert. Also ich glaube, ich hatte große Angst. Ich war auch so ein bisschen, ich muss jetzt mein Studium abbrechen, weil so ist das, wenn man so jung Kinder bekommt und alle enden dann doch im Trailer, wie in den USA, so ungefähr. Also diese Ängste waren schon da.
Aber so kennst du noch 16 Pregnant? Oder war das nicht diese?
June gab es doch auch, aber gut, die ist nicht im Trailer gelandet. Aber
Juno, genau, ja, mit Elliot Page.
Aber so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Also obwohl ich ja Anfang 20 eigentlich ja normales Alter ist zum Kinderkriegen, ne? Just saying it. Eine aus dem Dorf bei meiner Mutter meinte auch so, ja, in dem Alter habe ich auch Kinder bekommen. Also ne, man muss schon dazu sagen, das ist schon auch ja eine spezifische Erfahrung für unsere Generation und für das Land, in dem wir wohnen. Das ist jetzt kein allgemeingültiger Standard. Aber ja, und ich glaube, in dem Fall kann man sich halt, wenn man diese Menschen nicht hat, bei denen man diese Infos einholen kann, das anlesen vielleicht. Oder unseren Podcast.
Und man braucht, man braucht Leute, die auch ehrlich darüber sprechen. Weil ich glaube auch so, meine Mutter, meine Oma, ja, die haben schon mal gesagt, ne, war nicht immer alles leicht. Aber die waren nicht so radikal ehrlich. Und vielleicht auch in 20 Jahren machen wir das genauso, weil man irgendwie Dinge verklärt. Naja, ich glaube nicht, dass wir es genauso machen. Aber ne, vielleicht vergisst man manche Dinge und redet sie sich schön, bewusst oder unbewusst. Aber ich hatte jetzt auch nicht, wie jetzt habe ich eine Bubble auf Social Media, wo einfach Mütter ehrlich darüber sprechen, was, ne, was wirklich für Gefühle mit der Mutterschaft einhergehen. Und das hatte ich auch nicht. Ich hatte Leute im Umfeld, die halt, ach ja, und Kinder und schön und das ist so ein Baby und das ist so toll und irgendwie, ne, mehr so. Und ich hätte mir jemanden gewünscht, ne, die halt mal sagt, nee, du wirst unbändige Wut empfinden manchmal zum Beispiel. Also auf die Wut, die mein Muttersein manchmal in mir auslöst, war ich nicht vorbereitet zum Beispiel.
Ja, ich auch. Aber nicht.
Deswegen sind wir ja hier, um euch das mitzuteilen, was so passiert.
Ja, lass uns zum letzten Abschnitt in unserem Deep Dive kommen, körperlich und seelisch. Wie ging es dir mit dem ersten Lebensjahr, den ersten zwei Lebensjahren deines Kindes?
Also ich glaube, so in der Retrospektive merke ich, ich habe mich richtig schlecht um mich gekümmert während der Zeit. Also ich habe vorher super viel Sport gemacht. Und mit der Geburt von Mini habe ich einfach gefühlt so ein bisschen mich von mir selber distanziert. Also in der Retrospektive fühlt es sich so an, als war ich ganz, ganz weit weg von mir selber in der Zeit. Ich habe das von außen gesehen, alles gut hingekriegt, alle waren immer beeindruckt, ja, und wie machst du das alles und mit Kind und Studium und Arbeit und dies und das und ich habe mich manchmal einfach nur leer gefühlt, ich habe einfach nur funktioniert, ich war gefühlt wie so eine Hülle, die zum Schein funktioniert, hatte Wochen aber, wo ich irgendwie echt jeden Abend geweint habe, weil es einfach nicht mehr ging, weil ich so überfordert war mit der Situation und auch so so überrumpelt von vielen Dingen, glaube ich. Muss ich gleich weinen.
Ja, ich kann es voll verstehen. Glaub,
für mich waren die ersten Jahre wirklich, wirklich hart. Und ich habe so ein bisschen Probleme damit, so richtig an Inhalt zu denken während dieser Zeit, weil ich viel davon, glaube ich, auch wirklich so im Funktionieren-Modus war, dass da Erinnerungen fehlen tatsächlich.
Ich fühle dich. Und ich muss auch sagen, ich habe auch bei der Vorbereitung auf die Folge geweint. Es war teilweise echt eine schlimme Zeit. Ich habe mich nie wieder so einsam und ohnmächtig gefühlt. Und auch das, was du sagst zum Funktionieren, ich glaube, das ist so typisch für Eltern und vor allem auch für Frauen. Ich finde es auch so krass. Mhm. Ich zitiere mal hier kurz eine unserer Lieblings-Insta-Single-Moms, Hayley Bailey.
Yay, shout out.
Ja, sie hat gesagt, eine der krassesten Sachen, die ich immer wieder mir in solchen Situationen denke, ist, auch wenn innerlich vieles in einem zusammenbricht und man trotzdem für die Kinder einfach da ist. Und es ist so krass, immer wieder zu sehen, wie man als Mama dann funktioniert. Ja, also es geht bei ihr um eine ganz andere Situation, aber einfach um so krasse psychische Belastungssituationen. Und ich denke mir auch wieder, ich denke mir so, hä, Menschen bekommen Depressionen, Menschen bekommen Burnouts. Und warum passiert uns das nicht? Obwohl das gerade eine viel krassere Belastung ist als, weiß ich nicht, 70 Stunden Arbeitswochen oder so. Und ich glaube, der Körper lässt es nicht zu. Einfach, der weiß, wir sind verantwortlich. Wir müssen es jetzt auf die Reihe kriegen, weil dieses Kind von uns abhängt. Und dann zieht er einfach durch.
Ja, man ist aber auch konstant so ein bisschen im Krisenmodus, ne? Also es ist, ich habe das Gefühl, der Körper ist auch konstant. Ich weiß nicht, was dann da ausgeschüttet wird. Da gibt es bestimmt irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen dafür. Aber es ist schon, also ich habe im Nachhinein das Gefühl, ich habe die ersten Jahre wirklich so in einer konstanten Hochdruck-Stress-Situation verbracht. So, also dass der Körper auch wirklich, ja, wirklich darauf reagiert hat und ich konnte mich quasi nicht entspannen gefühlt. So, ich lerne das langsam, es ist immer noch nicht leicht, aber es wird langsam besser, aber ja.
Ja, tatsächlich ist mein Körper im zweiten Jahr ausgestiegen. Also ich habe schon immer so Rückenschmerzen immer gehabt und auch leicht bekommen. Aber das ist so extrem geworden. Ich hatte Dauerschmerzen, die haben gar nicht mehr aufgehört und irgendwann konnte ich mich nicht mehr hinsetzen. Also ich habe selbst nicht verstanden, was da passiert. So nach 10, 20 Sekunden sitzend, habe ich so krasse Schmerzen im ganzen Körper gehabt. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Ging nur stehen. Ich war bei 1000 Orthopäden und die waren halt alle so, ja, müssen Sie Physiotherapie machen. Und ich so, ja, okay, mache ich gerne, aber ich kann jetzt, heute, genau jetzt, ich kann nicht mehr. Ich brauche, bitte helfen Sie mir. Die waren so, ja, kann man nichts machen, Schmerztabletten. Und das war mein Moment, wo ich angefangen habe zu heulen, vor Schmerzen einfach. Ich habe Schmerztabletten eingeworfen und geheult. Es hat einfach nicht aufgehört. Und heute verstehe ich, dass das die Grenze von meinem Körper war. Und dass das der Stress war, aber das habe ich damals nicht verstanden. Ich dachte, das ist halt irgendwas, was passiert. Warum auch immer, unerklärlicherweise, weil Schmerzen im Rücken war ich ja eh gewohnt.
Aber wie ist das, denn dann das besser war Stress. Geworden?
Ich habe tatsächlich nach vielem Suchen irgendwann eine Sportlerin gefunden, die mir einen Chiropraktiker empfohlen hat. Ich war vorher auch schon bei einer Chiropraktikerin, aber die war eher so ein bisschen spirituell unterwegs. Und der hat manuelle Praxis gemacht, sagt man das so. Praktik? Und der hat mir seine Finger so krass in die Muskeln reingerammt. Das waren Schmerzen ohne Ende. Ich hatte danach blaue Flecken, konnte mich nicht mehr auf den Rücken legen, aber dann war es weg. Also nicht weg, aber es waren so, sag ich mal, nur noch leichte Schmerzen, wie ich sie kannte, so ungefähr. Aber ich war wieder ein fast normaler Mensch und ich habe dann aber auch radikal aufgehört, irgendwas zu tragen. So kein Kind mehr getragen, die musste dann permanent laufen. mit einem Jahr, ja, keine schweren Einkäufe mehr. Es war teilweise fast unmöglich, das alles irgendwie zu organisieren. Aber er meinte so zu mir, ja, dann müssen Sie halt statt eine halbe Stunde vorher, eine Stunde vorher aus dem Haus gehen, wenn das mit Kind halt länger dauert, wenn Sie es nicht tragen. Und ich so, ja, okay.
Ja.
Abschließend denke ich mir, wie krass dieses Jahr war und wie krass die ersten 2 Jahre waren. Und obwohl ich ja eigentlich aus einer privilegierten Situation komme, ich denke mir so, wie soll es denn eigentlich noch schlimmer gehen? Aber es geht sicherlich noch schlimmer. Menschen, die zum Beispiel nicht die Sprache sprechen, die kein finanzielles Sicherungsnetz haben, wie ich es irgendwo hatte. Menschen, die alleinerziehend von Anfang an sind, you name it. So, und ich finde es richtig schlimm, dass wir oder dass diese Menschen alle so alleine damit dastehen und es nicht wirklich eine Lösung gibt. Gibt es denn irgendwas, was du anders machen würdest im Nachhinein?
Kein Kind mehr kriegen. Aha. So, jetzt. Also ich glaube, wenn ich irgendwie so zurückblicke und der Anna von vor 8 Jahren was sagen könnte, ich wäre einfach, mach dir nicht so viel, selber so viel Druck. Weil der Druck von außen, der ist sowieso da, das brauchen wir nicht leugnen, da gibt's Druck. Aber ich glaube, ich habe den manchmal einfach selber verdreifacht und vervierfacht und scheiß öfter mal auf, was andere denken, scheiß öfter mal auf, weiß ich nicht, diese Uninote, jenes, dies und das. Das, glaube ich, würde ich mir raten. Und du?
Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ja, ich glaube, zum einen habe ich ganz hart gelernt, es sind alles nur Phasen. So, egal wie sehr man gerade am Verzweifeln daran ist, was alles nicht funktioniert und was.
Da erinnerst du mich auch immer gut dran.
Ja, auf jeden Fall. Also, meine Tochter war auch wirklich kein einfaches Kind. Die hat überhaupt nicht geschlafen. Also, Schlaf ist bis heute, das ist einfach nicht ihr Ding. Aber alles wird besser, alles verändert sich. Und ich glaube, hätte mir damals jemand gesagt, hey, das dauert jetzt noch genau 3 Monate, ich wäre einfach besser damit klargekommen, weil ich dieses Ende vor Augen gehabt hätte. Dann denke ich mir oft, boah, vielleicht hätte ich einfach zu meinen Eltern sagen sollen, ich brauche richtig viel mehr Geld, ist mir egal wie, gebt mir das oder bei der Bank einen Kredit aufnehmen so und nicht arbeiten, nicht studieren, einfach mal allen Stress rausnehmen und dann, keine Ahnung, das scheiß Sparbuch auf den Kopf hauen und die Angst ausblenden, was kommt danach, wenn dieses Geld komplett aufgebraucht ist. Und einfach ein bisschen mehr Gelassenheit zu haben. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert hätte. Vielleicht wäre es auch, also ich muss auch sagen, die Arbeit hat mir auch viel gegeben. Ne, das hat mir total gut getan. Ich weiß nicht, was am Ende mehr Plus oder Minus bringt. Ne? Die Zeit, die man gewinnt, den Stress, den man rausnimmt oder den Ausgleich zum Mama sein. Aber ich hätte vielleicht ein bisschen mehr probiert und ich glaube, ich wäre vielleicht aufmerksamer gewesen, wie krass die Situation eigentlich wirklich ist, weil ich habe es nicht gemerkt. Ich dachte
also
immer,
ich auch mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Also ich glaube, ich habe mir immer gedacht, ja, das muss so. Ich muss das jetzt alles schaffen. Ich muss das alles genauso machen. Und im Nachhinein denke ich mir so, wow, krass. Also richtig krass. Es hätte auch die Hälfte gereicht. So.
Ja.
Also, dass man nicht denkt, so, ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, aber Mütter müssen nicht alles und nicht alles gleichzeitig. So, ne? Also wir müssen nicht nur leisten die ganze Zeit.
Ja, danke dir, Anna, fürs Teilen. Ich habe auch einiges Neues von dir gelernt und ich bin ein bisschen überrascht, wie ähnlich es wirklich war. Aber vielleicht ist es auch doch nicht so überraschend. Vielleicht sind diese Erfahrungen einfach teilweise auch sehr ähnlich und strukturell.
Bedingt, ja.
Und zum Abschluss würde ich gerne unsere Kategorie Vision oder Wahnsinn abspielen.
Yeah, los geht's.
Vision oder Wahnsinn.
Ich habe uns was mitgebracht. Und zwar war ich in einem ziemlich verrückten Theatergame. Das heißt Tara. Das heißt Tara, There Are Real Alternatives. Und bei diesem Theaterspiel ging es darum, dass du zusammen mit den anderen Menschen auf so einem Raumschiff 100 Jahre irgendwie unterwegs bist, weil die Erde nicht mehr bewohnbar ist und dann aber zurückkehrst. Die Erde hat sich regeneriert und in diesen 100 Jahren erarbeitest du Ideen mit den anderen zusammen, wie ihr die Erde neu gestalten wollt. Es war ziemlich cool, mal so komplett rauszugehen aus dem Jetzt und zu sagen, wie würde ich die Welt komplett neu denken, wenn ich bei Null anfange, beziehungsweise nicht bei Null, sondern mit den ganzen Erfahrungen, die man ja schon gemacht hat. Da gab es übrigens auch ein paar Ideen zur Elternschaft.
Okay, was dabei für uns?
Also ja, es gab zum einen den Gedanken, alle Menschen dürfen Kinder bekommen, egal was für ein biologisches Geschlecht sie haben und so weiter. War mir eigentlich so ziemlich egal. To be honest, aber kann ich verstehen,
dass das, solange ich nicht
manche
muss,
Menschen ja. Der andere Gedanke, der mich viel mehr interessiert hat, war, Kinder werden überhaupt nicht mehr gebärt, sondern werden so aufgezüchtet sozusagen und Menschen melden sich freiwillig als Eltern und das ist dann deren Aufgabe in der Gesellschaft, Eltern zu sein und du kriegst aber nicht als ein Eltern irgendwie ein Kind zugeteilt, sondern du bist dann Eltern und für Kinder zuständig und Ihr macht das halt in Gruppen und du hast mehrere Kinder, für die du verantwortlich bist und mehrere
Die aber
Elternteile
freiwillig,
für die
oder?
Kinder. Ja, natürlich.
Okay, die Eltern,
Genau.
okay. Es
Also
klingt
ist
sonst so
jetzt
ein
nicht.
bisschen nach Handmaid's Tale, weißt du, so mit. Jetzt mal, aber okay, freiwillig.
Ja, und also es ist schon eine feste Gruppe. Es ist jetzt nicht, dass die Kinder ständig wechselnde Beziehungspersonen haben, aber die Kinder haben einfach mehrere Beziehungspersonen und die Beziehungspersonen mehrere Kinder. Genau, und das verteilt sich einfach auf viel mehr Schultern. Und ich fand das das, was es braucht.
Ja, Vision, oder? Also ich bin sofort dabei.
Voll.
Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt in dieser Kategorie verhandelt wird. Das ist doch kein Wahnsinn. Das ist doch absolute Utopie, Anna.
Ich muss sagen, es gab auch Menschen in der Gruppe, die fanden die Idee nicht so gut, aber es sind, glaube ich, auch Menschen gewesen, die noch keine Kinder hatten oder keine Kinder haben werden.
Die noch an diese Kernfamilie glauben.
Ja. Und gleichzeitig möchte ich gerne noch ein bisschen was Politisches loswerden, was auch zwischen Vision oder Wahnsinn vielleicht ist. Und zwar hat sich in Nordrhein-Westfalen die Vollversammlung für das schöne Leben NRW getroffen. Das ist eine Gemeinschaft der Kunst- und Kulturschaffenden und die haben zusammen ein Manifest, ja, geschrieben im Hinblick auf die Bundestagswahl. Die ist natürlich schon vorbei, wenn die Folge rauskommt, aber dieses Manifest gilt auch darüber hinaus. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Was ich daran besonders schön finde, ist einfach nochmal das Bewusstsein zu stärken, dass Kunst und Kultur wichtig sind und ein Fundament von Demokratie sind. Genau, und sich in diesem Manifest die Kunst- und Kulturszene auch nochmal stark positioniert zur aktuellen politischen Lage und einfordert, dass Kunst und Kultur politisch ist und auch, dass Kunst und Kultur als politisch verstanden wird und von der Politik auch als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und der Demokratie wahrgenommen wird. Dieses Manifest kann man runterladen und kann man vorlesen bei Veranstaltungen, bei Kulturpräsentationen, beim Applaus, wo auch immer. Und das ist auch bei diesem Theaterstück passiert. Und ich muss sagen, für mich hat das so ein ganz tolles Gefühl der Gemeinschaft erzeugt. Und ich habe gemerkt, hey, wir alle, die wir gerade in diesem Raum sind, wir haben schon irgendwie da so eine gemeinsame Basis und wir haben einen ganz starken Wunsch, solidarisch und gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten. Und ich hoffe, dass wir diesen Gedanken auch über die Bundestagswahlen hinaus mit uns tragen und uns überlegen, wie können wir eigentlich unser Leben vor Ort gestalten und Einfluss nehmen. Und damit meine ich jetzt gar nicht eine Demo machen, sondern wirklich, was kann ich machen mit
Ja.
meinen NachbarInnen, mit meinen
Im
Kulturzentren?
Alltag.
Ja, um ein Miteinander aufzubauen und zu pflegen.
Cool, das gucke ich mir gleich an.
Und du, Anna, hast du noch was Schönes zum Schluss für mich?
Ich habe was Schönes zum Schluss für dich. Und zwar war ich ja vor ein paar Wochen in Belgien auf einem Rave, auf einem ganz großen, wo so über 20.000 Leute waren. In einer ganz großen Halle. Und ich hatte das vorher schon öfter, dass auf einem Rave alle so im Schnitt 10 Jahre jünger waren als ich. Und das war da gar nicht so. Und für mich war das richtig doll befreiend, weil ich mir mich so vorgestellt habe, da waren Menschen, ich würde so sagen, 50, vielleicht sogar 60, vielleicht sogar noch älter und einige davon. Und ich fand es so schön, weil ich mich da so selber gesehen habe. Ich dachte mir so, wie cool ist es, Vorbilder zu haben, die irgendwie mit 50, 60 Jahren auf so Veranstaltungen fahren? Und mich hat das richtig glücklich gemacht, da auch zum Beispiel Paare zu sehen. Und ich habe auch an uns gedacht, Anna, dass wir, also wir gehen jetzt nicht auf einen Rave zusammen, ich weiß schon, das ist nicht so deins, aber dass das Leben halt nicht aufhört, sondern dass man auch mit 50, 60 coole Dinge machen kann, auf Raves gehen kann. Und mich hat das richtig doll getragen, die Woche danach. Und ja, da freue ich mich drauf, wenn wir dann so alt sind, dass wir auch so Sachen zusammen machen.
Und das ist ja wirklich mit das Allerbeste am jungen Mama werden. Wir werden mit 40 sind unsere Kinder einfach volljährig. Ja, honestly, und
Ja,
dann wird es bei
auf
uns
jeden
sowas von abgehen.
Fall. Ja, ich kann es kaum erwarten, du. Das ist doch ein tolles Schlusswort, würde ich sagen, oder?
Dann freut euch schon mal auf die nächste Folge. Folgt uns in der Zwischenzeit gerne auf Instagram unter Anna und Anna, der Podcast, oder überall, wo es Podcasts gibt.
Und dann sage ich tschüss, liebe ZuhörerInnen, und tschüss, liebe Anna.
Tschüss, meine Allerliebste. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.